Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer gemeinsamen Arbeit an den anthroposophischen Leitsätzen von Rudolf Steiner. Wir werden heute uns ansehen können die Anmerkung 31, die zwischen dem Leitsatz 173 und 174 von Rudolf Steiner in dieser Form dargestellt worden ist. Wir erinnern uns ja, wir wissen ja, dass diese anthroposophischen Leitsätze etwas sind, was von Rudolf Steiner bezeichnet worden ist als der Erkenntnisweg der Anthroposophie. Die Leitsätze und ihre Anmerkungen, sie geleiten uns also durch ein Anschauen des Menschseins und ein Anschauen der Welt, insofern, dass wir unser Weltbild erweitern können, aus dem, was wir als berechtigt entnehmen können, aus der Naturwissenschaft, aus der Wissenschaft der Anschauung dessen, was uns als Natur umgibt, zu erweitern um eine Wissenschaft des Geistes, also das, was uns elementar in den Elementarreichen, in der Seelenwelt, im Seelenland und im Geistesland umgibt, wie wir als geistiges, seelisches Wesen Anteil haben, Teil sind des Makrokosmos, der physisch-seelisch-geistigen Welt. Und so werden wir heute in dieser Anmerkung uns ansehen, das, was als Titel diese Anmerkung trägt, Gedächtnis und Gewissen. Ich möchte hier noch einmal aufrufen, die Erinnerungen dessen, was wir schon in den vorhergehenden früheren Leitsätzen gesprochen haben, dass wir uns ansehen, dass das Menschenleben auf Erden ein solches ist, dass unsere Seele, unser Bewusstsein, unser Astralleib in genauen Betrachtung und unser Ich eine fortwährende Existenz haben und nicht, wie man das vielleicht aus der materialistischen Anschauung sich denken wollte, dass der Mensch sein Tagesbewusstsein hat und wenn er zum Schlafe, zur Ruhe geht, dass dann etwas wie ein Ausschalten der Bewusstheit des bewussten Menschseins stattfinden würde, sondern dass wir es nicht materialistisch ansehen, sondern aus wissenschaftlich-geistiger Weise, wie das Rudolf Steiner geschildert hat, dass als der Mensch in seinem Ich-Bewusstsein und Astralleib zwei verschiedene Zustände, die sich ineinander dann auch noch verwandeln, durchmacht zwischen Schlaf und Wachzustand, dass der Mensch im Schlafe, also mit seinem physischen und Ätherleib, sozusagen zumeist im Bette liegt oder natürlich auch woanders sein kann und dass sein Ich und Astralleib sich lösen aus dem Zusammenhang mit dem physischen Leib und Ätherleib, sich ausdehnen in die Sphären des Seelenlandes und Geisteslandes, in das, was Rudolf Steiner nennt, in das Abbild der Wandelsterne und den Fixsternhimmel, und dass dadurch eintritt, dass wir nicht mehr bei Bewusstsein sind, weil sich unsere Konzentration auf einen Punkt, auf die Leiblichkeit auflöst, wir uns ausdehnen und dadurch bei den Menschen, die in ihrer Entwicklung nicht diese Kraft noch entwickelt haben, der Seelenkräfte, die Bewusstheit verloren geht und wir im Einschlafen dann erleben, dass also das Ich und der Astralleib sich verbinden mit den Sphären von Wandelstern und Fixsternhimmel und der Astralleib in dieser Zeit bekommt Vorbilder, reine, unverfälschte Vorbilder, mit denen dann der Ätherleib beeinflusst werden kann, so dass er heilend auf den gesunden, auf den physischen Leib wirken kann, dass also das, was der Mensch durch Leidenschaften, Triebe und Irrungen während seines Tagesbewusstseins an Schädigungen, Abnutzungen an Ätherleib und physischen Leib veranstaltet, dass das ausgeglichen wird dadurch, dass der Astralleib in den Urbildern der geistigen Welt die Urbilder erhält, mit denen die Irrungen und Leidenschaften und Triebe wieder in Ordnung gebracht werden kann. Es tritt also im Schlafe ein, dass der Astralleib in eine ihm verwandte Welt, deswegen heißt er ja auch Astralleib, in den Astralraum lebt und mit Bildern und Vorbildern für den Ätherleib sich durchsetzen kann, sich durcharbeiten kann. Es ist also, was uns die astrale Welt im Schlafe gibt, dass wir für die Empfindungsseele in der Sphäre vom Mars bekommen die Kräfte, auf dass wir die Empfindungsseele entwickeln und weiterentwickeln können. Und im traumlosen Schlafe erleben wir das, dass wir die Kräfte des Jupiters auf die Verstandes- und Gemütsseele wirken lassen können. Es bewirkt der Saturn etwas an der Entwicklung der Bewusstseinsseele. So gehen wir also mit dem Astralleib während des Schlafens durch die Wandelsterne und bekommen dort die Vorbilder der Lebensstufen in dem Bereich, wo der Astralleib eine Verbundenheit mit dem Himmelsreichen hat. Da kommen die Vorbilder, die Formprinzipien des physischen Leibes, die der Astralleib aufnehmen kann. So sehen wir, dass der Schlaf etwas ist, der uns bringt, die Fähigkeit des Lebens, des Weiterlebens, also das, was wir ja durch den Schlaf erleben, das Ausruhen, dass wir dann wieder wach und frisch und lebendig sind nach dem Schlafe. Wir sehen dieses Bild der Mensch im Schlaf. Wir gehen also im Einschlafen mit Astralleib und Ich in die geistige Welt und wir gehen hinauf bis zum Fixsternhimmel, je nach Entwicklungsstufe unseres Ich-Bewusstseins und erleben den Zusammenhang mit der ganzen Menschheit, mit Vergangenheit und Zukunft. Das ist das, was uns eben diese Anmerkung schildert, dass der Mensch die Impulse der moralischen Weltenordnung aufnimmt im Schlafe in sein Ich und sein Astralleib und dass der Mensch diese Moralimpulse herunterbringt beim Aufwachen wieder, dass sie leben im Menschen als die Willensimpulse, dass es also in ein unbewusstes Wollen des Menschen eingeht, die Schicksalsimpulse für uns Menschen. Es ist also dieses Leben des Menschen so zu betrachten, dass wir fortwährend durchgehend mit unserem Bewusstsein anwesend sind, aber nur mit Tagesbewusstsein während des Wachens am Tage und mit dem Schlafesbewusstsein für die Menschen, die in einer Entwicklung nicht noch die Fähigkeit entwickelt haben, die geistige Welt zu schauen, im Unbewussten in der astralen und geistigen Welt. Es ist das, was Rudolf Steiner geschildert hat, dass das kontinuierliche Bewusstsein, das wir durch Übungen erreichen können, dass wir bewusst auch durch diese Schlafeszeit gehen können. Dafür gibt es genug Berichte von Menschen, die das erreicht haben. Und das ist das, was wir ja schon betrachtet haben in den vorhergehenden Leitsätzen, dass der Mensch in der Zeit des Schlafes in der geistigen Welt durchmacht. Ein Erleben, das vorbereitet die Kamaloka-Zeit, die dann stattfindet nach dem Tode, in dem Leben zwischen Tod und nächster Geburt. Es ist also ein Aufgehen des Astralleibs in die geistige Welt, der Wandelstern an dem Fixsternhimmel. Es ist, dass wir in mehreren Stadien durchgehen in diesem Schlafeszustand und im dritten Stadium des Schlafes kommt hinzu, dasjenige, was ich das Fixsternerlebnis, erleben wir tatsächlich die Formung der Fixsterne, das, was in älteren Zeiten die Tierkreisbilder waren, dass es sein eigenes seelisch-geistiges Inneres als Nachbildung des Fixsternhimmels erlebt. Es erlebt sich sozusagen der Mensch in seiner Abirrung von der moralischen Weltenordnung und er nimmt das mit, dass, wie Rudolf Steiner sagt, wie ein eigener Richter sieht er über seine Taten des Tages und versucht, in sein Ich und Astralleben, in dieser Unbewusstheit hineinzubringen, das, was ihm im Schicksalswollen der Zukunft dazu bringen kann, die Fehler auszugleichen, zu lernen daran. Und das ist das, was die Anmerkung uns bringt, dass sie zeigt, die Sternenorganisation, sie lebt sich ein in unser Denken. Unser Denken ist ein in das Irdische, also wie wir schon oft gesagt haben, durch die Sonderung von der geistigen Welt haben wir die Sternenorganisation aber individualisiert in unserem Denken. Es lebt da sozusagen das Geistige der geistigen Welt in uns. Und wir haben in unserem Schicksalswollen eben aus diesen Impulsen, die wir zuvor geschildert haben, wie sie zustande kommen, in diesem Vorbereiten des Karmalokas, wir haben das in unserem Wollen darinnen aber unbewusst, weil wir da für das Wollen noch kein Bewusstsein entwickelt haben. Und so erleben wir, wie in unserer Sinneswahrnehmung etwas entsteht in uns, und das ist das Erinnerungsbild. Das Erinnerungsbild, in dem die geistige Welt unbewusst lebt, die mitlebt unsere Existenz. Und die Fantasie wird von Rudolf Steiner so angesprochen, dass die Fantasie sich bilden kann aus den, so sagt Rudolf Steiner, Modifikationen der Sinneswahrnehmung und der Erinnerungsbildern. Es kann sich dadurch sozusagen etwas im Unbewussten in uns als Fantasie bilden, in dem die göttlich-geistige Welt mitleben kann. Und so wird das hier angesprochen, dass die göttlich-geistige Welt durch das Gedächtnis entfalten lebt, das Göttlich-Geistige in den wachen Zuständen in unserem Denken und im Gewissen, das eben wie zuvor betrachtet in diesen Vorbereitung der Kamaloka im Schlafe entstanden ist, leben die göttlich-geistigen Wesen den moralischen Weltinhalt während des Schlafzustandes in uns hinein, in unser Wollen. Und das ist, dass wir nun hier in den Betrachtungen der Leitsätze dazu gehen, dass Rudolf Steiner uns mehr und mehr diese Dreigliederung des Menschen näher bringt, dass wir also verstehen, wie der Mensch in diesem polarischen Gegensatz ist zwischen dem Verbundensein im Denken mit der Sternenwelt und im Wollen mit den Zukunftsimpulsen der Sternenwelt. Dass wir also den Menschen dreigliedrig ansehen können als Leib, Seele und Geist, dass die geistigen Impulse sich verbinden mit der Hauptsinnen und Nerven, Sinnes- und Nervenorganisation, und dass im Leiblichen das Wollen verbindet mit dem Gliedmaßen Stoffwechsel Blutsystem und dass dazwischen ausgleichend und rhythmisierend das rhythmische System im Fühlen lebt und dass wir so in einem polarischen Zustand sind, der uns dazu bringt, zu dieser Fähigkeit in dem Raume von Maß, Zahl, Gewicht zu erleben, eine Unregelmäßigkeit und ein chaotisches Dasein in der Erdensphäre, die uns aber ein freies Wollen ermöglicht, und dass wir erleben in der Verbundenheit mit der geistigen Welt, die ja das Lebendige ist, dass wir aber diese sich ausdrückt in der Sternenwelt der Wandelsterne und des Fixsternhimmels als ein regelmäßiger Tages- und Nachtwechsel, also etwas Regelmäßiges, was uns bringt, die Fähigkeit des reinen Denkens und das rhythmische System, das ein freies Ausgleichen dadurch bildet. Das ist, dass wir kommen zu dieser Fähigkeit der Vorstellung des Menschseins nicht als etwas Monolithisches, also nur Materielles oder nur Spirituelles, auch nicht etwas Polarisches, also nur die zweiseitige Anschauung des Menschen, was auch zum Irrtum führt, sondern das Erkennen des Menschen als dreigliedriges Wesen, das also hat einen Leib, einen Geist und eine Seele, der hat ein Wollen und ein Denken und dazwischen das Fühlen, der also hineingestellt ist in eine Welt, die eine arimanische Sphäre ist, in eine geistige Welt, die uns ins Luziferische zu sehr ziehen, wenn sie sich zu sehr uns ins Geistige zieht, luziferisch ist, und dem Christlichen, der Christus, der uns, diesem Weltenideal entsprechend, die das Schicksalswollen näher bringen will, der uns halten will in unserem berechtigten Entwicklungsgang. Es ist also die Dreigliederung des Menschen hier angesprochen, wie das Geistige in die Denkorganisation, wie das Wollen in die Gliedmaßenorganisation hineingreift und wie das Rhythmische ausgleichend ist. Also was Ich-Organisation ist, im engeren Sinne gebunden ist an die an das Nervensinnessystem. Und dass der astrale Leib gebunden ist mehr an das rhythmische System des Fühlens und der Ätherleib des menschlichen Organismus ist gebunden mehr an den Stoffwechsel, also das lebendige, bewegliche Gliedmaßensystem. Und der physische Leib, der ganz durchdringt, aber fortwährend überwunden wird von den drei anderen Gliedern der menschlichen Organisation. Es ist auch entwickelt worden von Rudolf Steiner aus der Anschauung des Weltenganzen in seiner Dreigliederung und des Menschen in seiner Dreigliederung etwas, was wir als Dreigliederung nennen, des sozialen Organismus, dass auch der Organismus der Menschengemeinschaft nach diesem Weltenprinzip gestaltet werden sollte, dass also das Wirtschaftsleben in der Brüderlichkeit, das Rechtsleben in der Gerechtigkeit und das Geistesleben in der Freiheit gestaltet sein soll, nach dem Vorbild der Welt, dem Vorbild der Menschengestalt. Es ist also der Kopf, der metamorphisierte Leib, der Mensch, wie wir ihn vor uns haben, nach seiner Hauptdesorganisation weist nach dem vorigen Erdenleben, wie unsere Intelligenz nach dem fernen, urfernen, vergangenen Sonnenleben weist. Das heißt, für die Hin-Organisation der Erkenntnisfähigkeit auf das Ich-Bewusstsein zurück in unsere früheren Erdenleben. Das rhythmische System steht in der Mitte und will eben immer den Ausgleich schaffen zwischen den einander entgegengesetzten polarischen Tätigkeiten des Nervensinnessystems und des Stoffwechselgliedmaßensystems. Und das Gliedmaßenstoffwechselsystem des Menschen, das ist, dass das Wollen eintreten kann. Wenn etwas gewollt wird, ein Stoffwechselvorgang geht vor sich, der die leibliche Grundlage für das Wollen, für das freie Wollen, die Fähigkeit der Beweglichkeit in der Seele aufleben lässt. Gedächtnis und Gewissen. In dem schlafenden Zustande ist der Mensch an den Kosmos hingegeben. Er trägt dem Kosmos entgegen, was er beim Heruntersteigen aus der geistig-seelischen Welt in die irdische als Ergebnis voriger Erdenleben hat. Er entzieht diesen Inhalt seines Menschenwesens dem Kosmos während des Wachens. In diesem Rhythmus Hingabe an den Kosmos und sich dem Kosmos entziehen, verläuft das Leben zwischen Geburt und Tod. Das Entziehen gegenüber dem Kosmos ist zugleich ein Aufnehmen des geistig-seelischen Menschen durch die Sinnesnervenorganisation. Was in dieser als physische und Lebensvorgänge sich abspielt, mit dem vereinigt sich im Wachen das geistig-seelische des Menschen zu einer einheitlichen Wirkungsweise. In dieser Wirkungsweise ist Sinneswahrnehmung, Formung der Erinnerungsbilder, Fantasieleben enthalten. Diese Betätigungen sind an den physischen Leib gebunden. Die Vorstellung, das Denkerleben, in denen dem Menschen bewusst wird, was halbbewusst in Wahrnehmung, Fantasie, Erinnerung sich abspielt, sind an die Denkorganisation gebunden. In dieser eigentlichen Denkorganisation liegt auch das Gebiet, durch das der Mensch sein Selbstbewusstsein erlebt. Die Denkorganisation ist eine Sternenorganisation. Lebt sie sich einzig als solche aus, dann trüge der Mensch in sich nicht ein Selbstbewusstsein, sondern ein Götterbewusstsein, Aber die Denkorganisation ist Sternenorganisation, herausgehoben aus dem Sternenkosmos und versetzt in das irdische Geschehen. Indem der Mensch die Sternenwelt im Irdischen erlebt, wird er ein selbstbewusstes Wesen. Da hat man also das Gebiet des inneren Menschenlebens vor sich, in dem die göttlich-geistige Welt, die mit dem Menschen verbunden ist, ihn entlässt, damit er im vollen Sinne Mensch werden kann. Aber gleich unterhalb der Denkorganisation, da wo Sinneswahrnehmung, Fantasie, Erinnerungsbild sich vollziehen, lebt die göttlich-geistige Welt im Menschenleben mit. Man kann sagen, in der Gedächtnisentfaltung lebt das Göttlich-Geistige in dem wachenden Zustand des Menschen. Denn die beiden anderen Betätigungen, Sinneswahrnehmung und Fantasie, sind nur eine Modifikation der Formung der Erinnerungsbilder. In der Sinneswahrnehmung ist die Bildung des Erinnerungsinhaltes in seiner Entstehung. In dem Inhalte der Fantasie leuchtet in der Seele auf, was sich von diesem Inhalte im Seelendasein erhält. Der Schlafeszustand trägt das geistig-seelische des Menschen in das Kosmische hinüber. Er ist damit der Betätigung seines Astralleibes und seines Ich in den göttlich-geistigen Kosmos eingetaucht. Er ist nicht nur außerhalb der physischen, sondern auch außerhalb der Sternenwelt, aber er ist innerhalb der göttlich-geistigen Wesen, durch die sein Dasein den Ursprung hat. In dem gegenwärtigen Zeitpunkt der kosmischen Entwicklung wirken diese göttlich-geistigen Wesen so, dass sie den moralischen Weltinhalt während des Schlafzustandes in Astralleib und Ich einprägen. Alles Weltgeschehen im schlafenden Menschen ist reales, moralisches Geschehen. Kein Geschehen, das der Naturwirkung auch nur ähnlich genannt werden könnte. Dieses Geschehen in seiner Nachwirkung trägt der Mensch aus dem Schlafenden in den Wachzustand herüber. Diese Nachwirkung bleibt im schlafenden Zustande. Denn der Mensch wacht nur in dem Leben, das dem Denkgebiete zugeneigt ist, was in seiner Willenssphäre eigentlich vorgeht, das ist auch während des Wachens in solche Dumpfheit gehüllt, wie während des Schlafens das ganze Seelenleben. Aber in diesem schlafenden Willensleben webt das Göttlich-Geistige im wachenden Zustande weiter. Der Mensch ist moralisch so gut und so schlecht, als er es sein kann, je nach der Nähe, in die er schlafend zu dem göttlich-geistigen Wesen kommen kann. Und er kommt näher und bleibt ferner, je nachdem seine früheren Erdenleben in moralischer Richtung waren. Aus den Tiefen des wachenden Seelenwesens tönt herauf, was sich während des Schlafes in Gemeinschaft mit der göttlich-geistigen Welt in dieses Seelenwesen hat einpflanzen können. Was heraufklingt, ist die Stimme des Gewissens. So zeigt sich, wie dasjenige, was eine materialistische Weltansicht am meisten geneigt ist, bloß nach der Naturseite hinzuerklären, für die Geisterkenntnis auf der moralischen Seite gelegen ist. Im Gedächtnis wirkt dem wachenden Menschen unmittelbar das göttlich-geistige Wesen, im Gewissen wirkt dem wachenden Menschen mittelbar als Nachwirkung dieses göttlich-geistige Wesen. Gedächtnisbildung spielt sich in der Nerven-Sinnes-Organisation ab. Gewissensbildung spielt sich als rein seelisch-geistiger Vorgang ab, aber in der Stoffwechsel-Gliedmaßen-Organisation. Zwischen beiden liegt die rhythmische Organisation. Diese ist nach zwei Seiten hin polarisch in ihrer Wirksamkeit ausgebildet. Sie ist als Atmungsrhythmus in inniger Beziehung zur Sinneswahrnehmung und zum Denken. In dem Lungenatmen ist der Vorgang am gröbsten. Er verfeinert sich und wird als verfeinertes Atmen sinnliches Wahrnehmen und Denken. Was noch dem Atem ganz nahe steht, aber ein Atem durch die Sinnesorgane, nicht durch die Lunge ist, das ist die sinnliche Wahrnehmung. Was dem Lungenatmen schon ferner ist und durch die Denkorganisation gestützt wird, das ist Vorstellen, Denken. Und was nach dem Rhythmus der Blutzirkulation hinübergrenzt, schon ein innerliches Atmen ist, das mit der Gliedmaßenstoffwechselorganisation sich verbindet, das offenbart sich in der Fantasietätigkeit. Diese reicht dann seelisch in die Willenssphäre, wie die Zirkulationsrhythmus in die Stoffwechselgliedmaßenorganisation reicht. In der Fantasiebetätigung strebt die Denkorganisation an die Willensorganisation nahe heran. Es ist ein Untertauchen des Menschen in seine wachende Schlafsphäre des Willens. Es erscheinen daher bei Menschen, die in dieser Art organisiert sind, die Seeleninhalte wie Träume im Wachzustand. In Goethe lebt eine solche Menschenorganisation. Daher spricht er davon, dass ihm Schiller seine dichterischen Träume deuten müsse. In Schiller selbst war die andere Organisation wirksam. Er lebte aus dem heraus, was er sich aus dem vorigen Erdenleben mitbrachte. Er musste zu einem starken Wollen den Fantasieinhalt suchen. Auf Menschen, die nach der Fantasiesphäre hin veranlagt sind, so dass sich ihnen wie von selbst die Anschauung der sinnlichen Wirklichkeit in Fantasiebilder wandelt, zählt bei ihren Weltabsichten die arimanische Macht. Sie meint mit Hilfe solcher Menschen die Entwicklung der Menschheit von der Vergangenheit ganz abschneiden zu können, um sie in eine Richtung zu bringen, die sie will. Auf Menschen, die nach der Willenssphäre hin organisiert sind, die aber die sinnliche Anschauung in Fantasiebilder aus innerer Liebe zu idealer Weltanschauung kräftig gestalten, zählt die luziferische Macht. Sie möchte die Menschheitsentwicklung durch solche Menschen ganz in den Impulsen der Vergangenheit erhalten. Sie könnte dann die Menschheit vor dem Untertauchen in die Sphäre bewahren, in der die arimanische Macht überwunden werden muss. Man steht im Erdendasein in zwei polarischen Gegensätzen. Oben breiten sich die Sterne, von da strahlen die Kräfte, die mit allen errechenbaren Regelmäßigen im Erdendasein zusammenhängen. Regelmäßiger Tag- und Nachtwechsel, Jahreszeiten, längere Weltperioden, sie sind die irdischen Spiegelung dessen, was Sternengeschehen ist. Der andere Pol strahlt vom Innern der Erde her. Unregelmäßiges lebt in ihm, Wind und Wetter, Donner und Blitz, Erdbeben, Vulkanausbrüche spiegeln dieses innere Erdengeschehen. Der Mensch ist ein Abbild dieses Sternen-Erde-Seins. In seiner Denkorganisation lebt die Sternenordnung. In seiner Gliedmaßen-Willensorganisation lebt das Erdenchaos. In der rhythmischen Organisation wird in freiem Ausgleich das irdische Menschenwesen erlebt. Zum Abschluss noch eine Anweisung Rudolf Steiners aus den esoterischen Stunden für eine Möglichkeit der Meditation, die angeführt wurde in der GA 268 für Morgens- und Abendsübungen. Hier in dieser Beziehung zur Gewissensbildung während des Zeitraumes des Schlafes in der Reihenfolge Abends- und Morgens-Meditation. Abends, dunkel, Geistesdunkel, nimmt mich auf. Ich werde aus dem Dunkel das Licht empfangen, das helldunkle Licht. Und morgens, ein weißer Strahl der hellen Sonne fällt mir ins Herz, ich erstarke durch den weißen Strahl. Dreimal stärkt er mein Ich. Vielen herzlichen Dank.